Ja, ich freue mich, dass ich hier heute sein darf zum Predigen. Ich bin der Prediger in der LKG seit Oktober letzten Jahres so ungefähr. Und wir wohnen immer noch als Familie in Uffenheim und wir werden dann umziehen, jetzt in den Herbstferien vermutlich hier nach Rodenburg. Dann sind wir ganz in Rodenburg hoffentlich angekommen. Heute geht es um das Thema, wie Jesus unsere Welt sieht. Ich weiß nicht, wie wir unsere Welt sehen. In der Zeitung kann man vieles Negatives lesen oder Nachrichten oder wo auch immer. Vieles erinnert so ein bisschen dran, dass es immer schwieriger wird. Ja, Inflation, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Und manchmal hat man so eine Perspektive oder viele Menschen haben manchmal so eine Perspektive, ja, es geht alles immer weiter den Bach runter in dieser Welt. Ich möchte heute einen Predigtext in den Mittelpunkt stellen, wie Jesus unsere Welt anders sieht. Ich habe den Predigtext dabei aus Matthäus 9, Vers 35 bis 38 und dann kommt nachher noch der Kapitel 10, Vers 1 dazu. Die Technik spielt in uns ein. Dankeschön. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Ich lese mal nur bis hierher, Kapitel 10, Vers 1, kommt dann nachher noch in einem weiteren Abschnitt von meiner Predigt. In diesem Abschnitt ist mir erstmal aufgefallen, was Jesus denn tut, wie Jesus mit der Welt umgeht, wie Jesus diese Welt sieht. Und der erste Punkt habe ich mal genannt, was Jesus tut. Er geht dorthin, wo die Menschen sind. Das ist das Erste, ja. Hier wird beschrieben, dass Jesus umherzog und dann in den Synagogen predigte. In den Synagogen damals saßen nicht nur die frommen Juden, sondern da saßen auch viele Menschen, die auf der Suche nach Gott waren. In der Umgebung des Neuen Testamentes waren ja alles römische Bürger, die heidnischen. In Israel waren natürlich vornehmlich Juden, aber durch diesen vielen Handel wurde auch sehr viel gemischt. Und diese römischen Bürger, die hatten auch die Möglichkeit, in den Synagogen zuzuhören. Und da war eine große Sehnsucht in dieser Zeit, in der Jesus gelebt hat, auch unter den römischen Bürgern nach einem Gott, der wirklich lebendig ist. Die Römer, die hatten ja viele Götter, ja, wenn man sich mal mit den Göttern beschäftigt, für jeden Gott einen. Am deutlichsten sehen wir das als Paulus in Athen ist, wo sie überall solche Götteropferaltäre aufgebaut hatten. Und für den einen Gott und für diesen und für jenen und für diesen. Und dann haben sie am Ende, damit sie keinen vergessen, noch eingebaut für den unbekannten Gott. Und dann hat der Paulus gesagt, ich verkündige euch nun den unbekannten Gott, den ihr gar nicht kennt, aber den ihr trotzdem im Altar gebaut habt. Also diese vielen Götter der Griechen und der Römer, das sind eigentlich deckungsgleich, die haben dann bloß andere Namen bekommen, ja. Diese vielen Götter, die hingen den Menschen ein bisschen zum Hals raus mit der Zeit, ja, weil sie wussten eigentlich gar nicht, an welchen Gott sie sich für was wenden sollen. Dann waren die Göttergeschichten auch so, dass viele Götter irgendwie so überhöhte Menschen waren, aber die irgendwie auch, gab es viele Göttergeschichten, dass die Götter betrunken im Himmel Wein tranken und solche Sachen. Also die waren viel zu menschlich, die Götter. Und wenn die Juden von dem einen wahren Gott gesprochen haben, den es geben soll, dann war das ein anderer Gott, nicht so ein menschlicher, der halt auch irgendwie nur ein überhöhter Mensch ist, der halt eine gewisse Macht hat, sondern einer, der allmächtig ist. Und deswegen hat es eine hohe Anziehungskraft, die Synagogen, dass auch andere Menschen, Nicht-Juden, dorthin gekommen sind und sich das angehört haben. Und in diese Synagogen geht natürlich Jesus als Jude sowieso immer als erstes Mal. Jetzt kann man fragen, wo sind denn heute die Menschen, ja, die Gott suchen? Wo gehen wir denn hin? Gehen die Menschen, die Gott suchen, automatisch hier am Sonntagmorgen in den Gottesdienst? Hab da so meine Zweifel, wenn ich unsere Landschaft anschaue. Also wir sind schon in Rodenburg, hier in der Freikirche, in der LKG gibt's Gottesdienst, Titushaus und heute City Church und so weiter. Man kann schon überall hingehen. Aber ich glaube, dass viele Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, nirgends hingehen. Und dass sie eigentlich woanders suchen, dass sie suchen zum Beispiel im Esoterikregal, ja, in den Buchhandlungen, oder dass sie der Religion das alles immer perfekt machen müssen, anheimgefallen sind, oder das alles machbar, den Fortschrittsglauben und so weiter. Oder auch, dass es sich von Event zu Event hangeln, das ist schon enorm, nach jetzt Corona wieder, was für Riesen-Events jetzt gerade wieder gibt, wo viele Menschen einfach sind und richtig feiern. Also viele Menschen, die irgendwas suchen, so ein Event, so ein Happening suchen, aber eigentlich vielleicht Gott suchen. Und Jesus geht dahin, wo die Menschen Gott suchen. Das ist das Erste, was mir erstmal aufgefallen ist. Das Zweite, er predigt die befreiende Botschaft vom kommenden Reich Gottes. Ich habe gerade schon ein bisschen angedeutet in der Einleitung, was haben wir eigentlich für eine Sicht auf diese Welt? Zurzeit ist absolute Krisenstimmung angesagt. Ne? Jetzt haben wir 2 Jahre Corona hinter uns, vielleicht immer noch nicht. Ja? Wir werden ja jetzt aber prognostiziert, dass es wieder einen heißen Herbst und einen Winter gibt oder so. Dann ist der Ukraine-Krieg dazugekommen, die Inflation. Viele Menschen haben eigentlich eine Perspektive, dass alles den Bach runtergeht und dass es eigentlich nur noch gilt, dass wir möglichst versuchen sollen, da irgendwie durchzukommen. Und manchmal leider haben wir auch als christliche Gemeinden diese Sicht, dass wir halt als christliche Gemeinden uns noch treffen und so ein bisschen die Insel der Seligen bilden und dann darauf warten, dass Jesus endlich wiederkommt und hoffentlich halten wir noch durch, bis er wiederkommt. Ich karikiere ein bisschen, ihr merkt es. Aber manchmal ist diese Sicht, begegnet mir schon, ja, noch können wir irgendwie uns treffen und noch ist es möglich, sich als Christen gemeinsam auszutauschen und so weiter. Und keine Ahnung, ob das irgendwann nimmer so sein wird, ob wir irgendwann auch überrannt werden, vom Islam überrannt werden. Oder all diese Befürchtungen kennen wir alle, ja? Die sind immer da. Und das prägt oft eine Perspektive in unserer Gesellschaft, wo ich denke, wo sind wir Christen eigentlich mit einer anderen Perspektive? Im Grunde sind viele Christen heute auch auf diesem Rückzug, haben das Gefühl, alles geht den Bach runter. Und wenn wir jetzt nochmal in unseren Text reinschauen, dann lesen wir hier was anderes. Jesus lehrt vom Kommen des Reiches Gottes. Also wenn Jesus predigt, seine Andrichtspredigten sind immer, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, darum kehrt um und glaubt an das Evangelium. Deswegen glaube ich, dass Jesu Botschaft eine ganz andere ist als diese, es geht alles den Bach runter und wir müssen noch gucken, wie wir irgendwie durchhalten, sondern er redet vom kommenden Reich Gottes. Er redet davon, dass das Reich Gottes wächst auf dieser Welt, dass noch viele Menschen dazukommen sollen, bis er wiederkommt. Und das ist ein großer Unterschied, finde ich. Ja? Ob wir diese eine Perspektive haben, ja, es wird alles schwieriger und so weiter und so fort, oder ob wir diese Perspektive Jesu haben, dass sein Reich kommt. Wir beten das jeden Sonntag, vielleicht im Vaterunser oder wo auch immer. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das soll passieren auf dieser Welt. Also, ein großer Unterschied, ob wir von der befreienden Botschaft des kommenden Reiches Gottes reden oder ob wir von dem reden, dass irgendwann die Welt den Bach runtergeht. Jesus, das Dritte ist mir aufgefallen, er heilt Krankheiten und Gebrechen jeglicher Art. Weiß nicht, ich habe vorher eine moderne Übersetzung gehabt, das war die Neues Leben Bibel. Wer in der Lutherbibel den Text gelesen hat, der liest dort vielleicht, dass Jesus alle Krankheiten und alle Gebrechen heilt. Und das ist immer die spannende Frage, ist es so? Heilt Jesus alle Krankheiten, alle Gebrechen? Wenn man in den Urtext reinschaut, dann kann dieses Wort Pas, heißt es auf Griechisch, zum einen alle heißen, aber es kann auch jeglicher Art heißen. Und davon hängt es ab, ob der Artikel davor steht oder nicht. Und in dem Fall steht kein Artikel davor. Deswegen muss es eigentlich besser übersetzen, und die Elberfelder Bibel tut es auch, jegliche Krankheiten, jeglicher Art zu übersetzen. Also es heißt, das deckt sich ein bisschen mehr mit unserem, was wir auch vorfinden, dass Jesus eben nicht immer alle Krankheiten und alle Gebrechen und alle Leiden heilt, sondern dass er aber vollmächtig ist, alle Arten von Krankheiten zu heilen. Also das ist ein Unterschied, ob wir denken, es muss immer gesund ausgehen. Ja? Das ist dann so die Theologie, die dann manchmal daraus entsteht, dass Leute sagen, naja, wenn du nicht genug geglaubt hast, dann bist du halt nicht gesund worden oder sowas. Das sollten wir daraus nicht schließen, sondern Jesus möchte oder kann, er hat die Macht, alle Krankheiten, also von jeglicher Art und jeder Art zu heilen, aber er tut's nicht immer. Schon im Neuen Testament finden wir das am Teich Bethesda. Jesus kommt dahin und sieht die Menschen, die da liegen, ganz viele Kranke, Lahme und verschiedenste Gebrechen haben sie. Und er geht nur auf den einen zu und den heilt er. Warum er das tut, wissen wir leider nicht. Also das ist meine große Frage auch. Ich werde Jesus mal im Himmel fragen, ja, wenn ich dran denke. Außer ich habe dann so viel mit Lobpreis zu tun, dass ich dann nicht mehr dran denke. Aber warum Jesus nicht jede Krankheit und jedes Leiden heilt, weiß ich keine Antwort drauf. Ich weiß nur eins, im Johannesevangelium werden die Wunder Jesu immer als Zeichen bezeichnet. Also das heißt, ein Wunder, wenn Jesus ein Wunder tut, dann ist es eine Zeichenhandlung Gottes. Er möchte, dass durch dieses Wunder Glaube geweckt wird in diesem Menschen. Und manchmal tut Jesus auch heute Wunder, auch übernatürlich, dürfen wir immer mal wieder erleben, wenn wir beten. Wir haben in der Familie jetzt gerade so eine Erfahrung gemacht, dass mein Vater wieder ganz gesund wurde, obwohl wir gedacht haben, wird so ganz schlimm mit ihm. Und dann vergisst man manchmal schnell das Danken, also geht mir so. Ja, ruckzuck ist man dann, geht man zum Alltag über, denkt, war alles ganz normal, selbstverständlich, obwohl man dafür vorher gebetet hat. Und am Ende könnte man doch sagen, Mensch, jetzt feiern wir das mal. Sind wir dankbar für das, was Gott gerade an Wunder getan hat. Manchmal geht es dann so, wie denn, diese Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch, den 10 Aussätzigen, die Jesus mal geheilt hat, 9 gehen zur Tagesordnung über und sagen, okay, war okay, hat er gut gemacht und gehen wieder weiter. Und nur einer kommt zu Jesus zurück, um dankbar zu feiern, was Jesus getan hat. Also wenn Gott Wunder tut, übernatürlich oder natürliche Wunder oder auf menschliche, ärztliche Art und Weise Wunder tut, wie auch immer, dann sollten wir auch innehalten und es richtig feiern. Also das tut Jesus. Das möchte Jesus auch heute tun in unserer Gesellschaft. Er möchte, dass Menschen gesund werden, dass sie dadurch zum Glauben kommen. Er möchte Leiden, psychische Leiden, körperliche Leiden heilen, damit Menschen zum Nachdenken kommen und zum Glauben an ihn. Das sind die 3 Dinge, was Jesus tut, was mir an dem Bibeltext aufgefallen ist. Das nächste ist ein bisschen das Thema meiner Predigt insgesamt, wie Jesus die Menschen sieht. Wir haben ja vorher schon ein bisschen, der Tobias hat es in seiner Einleitung gut gemacht, ja, aus welcher Perspektive sieht man die Dinge, aus welcher Perspektive sieht man heute auf das Wetter, aus welcher Perspektive sieht Jesus die Menschen? Er hat einen ganz spezifischen Blick auf die Menschen. In dem Predigtext heißt es im Vers 36, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. So sieht Jesus die Menschen, die großen Sorgen, die sie haben. Jesus hat einen Blick voller Erbarmen für die Menschen. Als wir hier im Mai das Konzert, ich weiß nicht, ob ein paar Leute dabei waren, mit Compassion hatten, diese Organisation, diese Hilfsorganisation, die sich zum Ziel gemacht hat, die Not der Kinder auf der ganzen Welt zu lindern, da hat das die Folge das auch nochmal erklärt, was Compassion bedeutet. Compassion bedeutet nichts anderes als Erbarmen. Und das ist das, was Jesus hat. In der englischen Bibel steht hier, Jesus hat Compassion. Er sieht mit Erbarmen auf die Welt, auf die Menschen. Und wir Menschen, haben wir das manchmal auch, berührt es uns auch wie Jesus, die Not der Menschen? Oder, ich rede mal wieder von mir, manchmal stumpft man ab gegenüber der Not der Menschen. Ja. Man sieht zwar die Not, aber irgendwie kann man sich auch nicht alles zu Herzen nehmen und dann blendet man es lieber aus. Also manchmal geht es mir so, dass ich auch keine Nachrichten gucken will, weil ich nicht immer die ganzen schrecklichen Nachrichten gucken will. Und das ist ja auch menschlich, das ist ja auch normal, dass wir als Menschen nicht das ganze Leid dieser Welt auf unseren Schultern tragen können. Jesus kann das. Jesus sieht die Not der Menschen. Jetzt, wenn wir mal global sehen, auf die Länder, wo jetzt gerade Hungersnot herrscht, in Ukraine, wo Krieg herrscht und, an vielen Stellen Krisenherden dieser Welt. Er sieht aber auch die Orientierungslosigkeit der Menschen. Und das ist vielleicht eher in unserer Gesellschaft der Fall, dass Menschen umherlaufen wie Schafe ohne Hirten, völlig orientierungslos. Sie sind getrieben von einem zum anderen und meinen immer alles besser, schneller, höher, weiter zu machen zu müssen. Sie sind getrieben von so setzen wie perfekt ist für uns gerade gut genug. Ja, das solche Slogans hört man manchmal in der Werbung. Und das ist eigentlich was, wo wir in unserer Gesellschaft drunter leiden. Unter diesem Perfektionismus, unter diesem alles machen müssen, alles machen können, unter diesem Fortschrittsglauben, dass wir denken, wir müssen es reißen in dieser Gesellschaft. Auch das ist eine große Not, die Jesus sieht. Und er möchte Not lindern, sowohl in Afrika, wo es Hungersnot gibt, als auch in der Ukraine, wo Krieg ist, oder in Afghanistan oder wo auch immer, aber auch in unserer Gesellschaft, wo Menschen eigentlich materiell die meisten doch genug haben. Ne? Vielleicht ändert sich es jetzt durch die Inflation, das weiß man nicht. Vielleicht haben wir als Christen da nochmal ganz neue Herausforderungen in unserer Gesellschaft. In den USA kennt man das, ja, dass christliche Gemeinden Mittagstische anbieten für Menschen, die sonst sich nichts mehr leisten können zu essen. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt bei uns, aber wer weiß. Aber er möchte diese Not lindern, auch in unserer Gesellschaft. Alle Menschen brauchen eine Orientierung. Alle Menschen brauchen was, wo sie ihr Leben nach ausrichten können. Alle Menschen brauchen was, was ihnen Orientierung gibt, damit sie die Prioritäten im Leben richtig setzen können. Das ist so unser Problem in unserer Gesellschaft. Ja, man will so viel irgendwie alles unter einen Hut kriegen und es wird immer mehr und durch die sozialen Medien muss man immer noch mehr reagieren und alles Mögliche wahrnehmen und alles Mögliche kommentieren und weiter. Was uns das alles an Zeit frisst, ist immens. Aber wir müssen Prioritäten setzen lernen und wir brauchen einen Hirten als Schafe, der uns diese Orientierung gibt. Und das brauchen die Menschen in unserer Gesellschaft auch. Menschen brauchen Orientierung, was wirklich wichtig ist im Leben. Viele schwimmen einfach so im Leben dahin, inklusive uns manchmal, inklusive mir. Und wir sehen nicht, wer was wichtig ist, was richtig heilsrelevant, was ewigkeitsrelevant ist in unserem Leben, sondern wir schwimmen nur noch so dahin in unserem Leben. Also Jesus möchte den verlorenen Schafen ohne Hirten ein Hirte sein, der wieder Orientierung gibt. Damit die Verwirrung, die immer größer wird in unserer Gesellschaft, das erleben wir ja auch, damit die nicht zunimmt, sondern damit das wieder klar ist, was ist das eigentlich Zentrale in unserem Leben, nämlich alles, was Ewigkeitsbestand hat. So, das sind die Punkte. Voller Erbarmen sieht Jesus auf uns Menschen. Es berührt ihn, wenn er uns Menschen, wenn er die Menschen so verloren sieht, egal in welcher Konstellation. Und das Dritte, was mir an dem Text aufgefallen ist, ist, was Jesus jetzt empfiehlt, nun gegen diesen Trend zu tun. Er empfiehlt uns zwei Dinge. Zum einen haben wir gelesen in Matthäus 9, Vers 37 und 38, sagt Jesus, deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Also zum einen sollen wir als Christen beten, dass Menschen bereit werden, wie Jesus in diese Welt zu gehen, um diese Ernte einzubringen. Diese Ernte bedeutet, dass Menschen auf der Suche sind, dass Menschen rumlaufen wie Schafe ohne Hirten und ihnen Orientierung zu geben für ihr Leben. Dass Menschen damit so bereit sind, dafür sollen wir beten. Also es ist ja wirklich so, dass wenn wir alleine dastehen, ja, und denken, oh, die Not dieser Welt ist so groß, am besten ich verschließe meine Augen, ziehe mir die Bettdecke über den Kopf und nehme einfach nichts mehr wahr und schaffe mir mein privates Reich zu Hause, wo alles glücklich ist und alles schön ist. Ja, so ist die normale Abwehrreaktion von uns Menschen. Aber Jesus sagt, nein, resigniert da nicht dran. Natürlich könnt ihr das nicht alleine tragen. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er noch viele Menschen sieht, viele Menschen in die Ernte schickt, damit sie mit bereit sind, da Verantwortung zu übernehmen. Das Erste ist also das Gebet, dass wir für diese Situation beten. Das Zweite, da möchte ich eine Geschichte erzählen von Martin Luther. Ich habe gelesen, Martin Luther war ja in seinem ersten Leben sozusagen Mönch, also bevor er diese Kehrtwende erlebt hat. Und er hat immer mehr das hinterfragt, warum er eigentlich als Mönch in diesen Mauern hier lebt und so in diesen Gepflogenheiten, die die katholische Kirche vorgegeben hat, leben muss. Und als er dann sein reformatorisches Erlebnis hatte, dass er gesehen hat, ja Mensch, das ist gar nicht so, dass dass all die Christen einfach, oder die, dass die, sie als Mönche nur hinter Klostermauern leben sollen, sondern eigentlich ist das Evangelium für alle da, und er hat ein reformatorisches Erkenntnis gehabt, dass die Gnade Gottes allen Menschen gilt, dass das mit dem Ablasshandel und so alles falsch ist und so weiter und so fort, kennen wir. Und dann ist er losgegangen, hat seine Klostermauern verlassen und ist in diese Welt hinausgezogen, um da was zu reformieren. Sein ursprüngliches Ziel war ja, die katholische Kirche zu reformieren. Und er hatte einen guten Freund im Kloster, der blieb im Kloster und hat gesagt, Martin Luther, super, dass du das machst, aber ich bleibe hier im Kloster, ich bete für dich, dass du da erfolgreich bist in deiner Mission. Also, dieser Freund hat fleißig für Martin Luther gebetet. Eines Nachts hatte dieser Freund einen Traum. Er sah ein riesiges, reifes Erntefeld bis zum Horizont, soweit er nur schauen konnte. Und er hat einen einzigen Schnitter damals, ja, mit der Sichel, gesehen, der versucht hat, dieses riesen Erntefeld, das bis zum Horizont reicht, zu ernten mit seiner Sichel. Und er hat gedacht, das ist ja unmöglich. Einer, der da nur mit der Sichel steht und dieses riesen Erntefeld, das geht ja gar nicht. Und dann hat er in seinem Traum, hat sich dieser Schnitter in seinem Traum umgedreht, und er hat das Gesicht Martin Luthers gesehen in dem Schnitter. Und dann ist ihm wie Schuppen von dem Augen gefallen, dass er seinen Freund eigentlich allein lässt. Er sagt zwar, ich bete für dich, alles gut, ja, alles wichtig, aber er müsste eigentlich mit in die Ernte gehen und Martin Luther helfen. Und das hat diesen Freund bewogen, dann mit rauszugehen und auch Martin Luther zu helfen. Also es macht deutlich, diese Geschichte, dass Beten und selber mit Anpacken irgendwo immer zusammengehört. Wir haben viele Gebetskreise, auch wir in der LKG haben Gebetskreise. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie wir hier sehen, das Erste, was Jesus sagt, bitte den Herrn. Ohne Gott können wir nichts tun, ohne Jesus können wir nichts tun. Wenn wir nicht beten, dann wird sich nichts verändern. Aber das andere gehört auch dazu. Und da kommt jetzt dieser Vers, Kapitel 10, Vers 1, der Vers noch dazu. Da heißt es, Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Also die Kapiteleinteilung im Matthäus-Evangelium und überall in der Bibel wurde sehr viel später vorgenommen. Das steht nicht umsonst direkt hier im Anschluss. Das gehört eigentlich noch dazu, dieses Kapitel 10, Vers 1. Weil Jesus rüstet uns selber aus für diesen Dienst. Das ist das Zweite. Er sagt zum einen, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schicke. Aber wenn man immer daheim sitzt und nur betet, dass Gott andere schickt, dann ist es irgendwie falsch. Ja? Sondern er rüstet uns selber aus, diesen Dienst zu tun. Und jetzt müssen wir mal die Luft anhalten, wenn wir lesen, was für einen Dienst wir tun dürfen und sollen, was seine Jünger tun sollten. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Also, da schnaufe ich tief durch, wenn ich das lese, wenn ich das auf uns als Jünger Jesu übertragen möchte. Böse Geister austreiben, ist jetzt nicht so mein klassisches Metier. Manchmal gibt es da ja auch von Exorzisten schwierige Geschichten, wo man denkt, na, da lasse ich lieber die Finger davon. Aber die Frage ist nochmal, was sind denn diese bösen Geister? Was sind denn auch die bösen Geister unserer Gesellschaft? Böse Geister werden an anderer Stelle auch als Dämonen bezeichnet. Und Dämonen sind die Handlanger Satans. Also die Mächte, die Menschen in Schach halten wollen. Satan wird uns in der Bibel mit zweierlei Begriffen vorgestellt. Zum einen vom Hebräischen her als Satan. Satan heißt anfeinden und anklagen. Und dann gibt es den zweiten Namen des Satan, griechisch der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und das sind eigentlich die Hauptdinge, die Satan auf dieser Welt tun will. Er will Menschen anklagen, anfeinden und er will Menschen durcheinanderbringen. Und das sind die bösen Geister auch in unserer Gesellschaft. Das sind die Dämonen unserer Gesellschaft, dass Menschen auf der einen Seite sich selber anklagen, ja, es gibt so viele Menschen, die mit so viel Selbstvertrauen nur rumlaufen, weil sie sich ständig selber anklagen. Das kriegt man manchmal im Ersten noch gar nicht so raus. Manchmal verbirgt sich hinter einer großen Kulisse, wo jemand imposant auftritt, so viel Selbstvertrauen. Ja. Aber diese Menschen, wenn man dann näher mit ihnen ins Gespräch kommt, wird eins deutlich, sie klagen sich immer wieder selber an für das, was sie alles nicht können und was sie alles nicht tun und sehen ihre Fehler und ihr Versagen. Und da setzt Jesus an. Er möchte nicht sagen, Schwamm drüber, ja, ist alles okay, was du machst, sondern er möchte vergeben, da wo Versagen ist. Er möchte Menschen wieder aufbauen und auf ein anderes Fundament stellen. Ne? Wenn Menschen auf dem Fundament stehen, wenn ich es gut kann, dann fühle ich mich gut. Und wenn ich es nicht gut kann, wenn ich versagt habe, dann bin ich halt der Loser. Das ist nicht das Fundament, auf das Jesus uns stellen möchte, sondern er möchte uns auf das Fundament stellen, du bist geliebt von mir mit deinen Fehlern und mit deinen Versagen. Und wenn du versagst, dann kannst du zu mir kommen, die Schuld bekennen, sie wieder loswerden und wieder befreit weitergehen. Und das, glaube ich, das ist eine Botschaft, die unsere Gesellschaft braucht. An allen Ecken und Enden schreien die Menschen danach, dass sie das brauchen und in ihrem Leben wieder haben, dass sie von Gott wieder freigestellt werden, dass sie frei gemacht werden von ihrer Schuld. Neulich habe ich einen Spruch gehört, dass jemand gesagt hat, dass wir heute so viel Psychologen und Psychotherapeuten brauchen. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen nicht mehr in Seelsorge gehen. Da ist was Wahres dran, ja? Eigentlich ist das seelsorgerliche Gespräch das Entlastendste, was es gibt auf dieser Welt. Menschen diese Befreiung zuzusprechen, das lässt Menschen aufblühen. Sie werden wieder ganz neue Menschen. Und das ist zum einen unser Job, diese bösen Geister auszutreiben, die Menschen klein machen und knechten. Im Gespräch natürlich müssen wir meistens nicht exorzistisch tun. Manchmal muss man auch mal gebieten im Gebet, sagen, du böser Gedanke, du böser Geist, lass diesen Menschen jetzt los. Ja? Aber meistens kann man im Gespräch darum ringen und sagen, Mensch, Herr, du hast diesen Menschen lieb und ich möchte dich darum bitten, dass er von deiner Liebe lebt und nicht mehr auf sein Versagen schauen muss. Und das Zweite, was der Satan tut, ist das Durcheinanderbringen, der Diabolos. Aber das ist so ein typisches Merkmal unserer westlichen Kultur. Wir sind durcheinandergebracht ohne Ende. Das sieht man ja in den ganzen Diskussionen, die es gibt im Internet. Ein riesengroßes Chaos und das ist Werk des Satans. Er versucht, alles durcheinander zu bringen, zu verdrehen, die Wahrheit zu verdrehen, Lügen auszustreuen und da den Menschen eine Orientierung zu geben vom Wort Gottes, zu sagen, nein, so sieht Gott diese Welt nicht. Nicht Putin wird am Ende gewinnen auf dieser Welt und nicht der chinesische Präsident oder der nordkoreanische Präsident, sondern Jesus wird der Herr sein. Am Ende wird er wiederkommen und alle Knie müssen sich beugen vor ihm. Und das gibt, glaube ich, eine große Orientierung in diesem Durcheinander in unserer Gesellschaft. Dass Menschen nicht sich von ihren Ängsten treiben lassen und jagen lassen von irgendwelchen Hiobsbotschaften und Zeug und was es alles gibt, sondern dass sie merken, ja, einer ist da, es wird regiert, hat mal ein alter Bundespräsident gesagt. Nämlich Gott sitzt im Regimente. Das sind die Waffen des Satans, Anklagen durcheinanderbringen. Und da hinein haben wir eine große Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Anderen Menschen von diesem, was alles durcheinanderbringt, was anklagt, was fertig macht, was die Wahrheit verdreht, die Wahrheit Gottes entgegenzustellen. In diesem Sinne können wir dämonische, finstere Mächte bekämpfen in dieser Welt im Auftrag Gottes. Und das möchte Jesus, dass wir das tun. Ich finde, das ist echt ein herausfordernder Auftrag. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Perspektive, auch als Christen. Nämlich nicht einzusteigen in das Gejammer in dieser Welt, sondern da diese frohe Botschaft zu leben. Ich bin in der LKG bei uns im Verband, wir gehören dazu, Puschendorfer Gemeinschaftsverband, da bin ich neben meinem Auftrag hier in Rodenburg noch angestellt, missionarische Zeltgruppen voranzubringen. Und ich glaube, dass das was ist, was unsere Gesellschaft braucht. Kleine Gruppen, kleine Zellen, die wirklich auch missionarisch sein können, wo Christen, ein paar Christen beten für andere Menschen, dass andere Menschen zukommen, sie einladen zum Grillen, einfach ganz zwanglos mal sich zu treffen und dann kommt man ins Gespräch und so. Da gibt es richtige Konzepte, gab es nicht nur, ist nicht nur ganz neu, sondern es gab schon immer, auch in den letzten 30, 40 Jahren, gab es verschiedene Konzepte, wo man einfach in einer Kleingruppe nicht nur sich unter Christen trifft, sondern wo man von vornherein sagt, wird zwei Ehepaare oder drei Ehepaare beten für andere, die auf der Suche sind, laden die ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, machen eine Kleingruppe. Und da steckt, glaube ich, unheimlich viel Potenzial in solchen Kleingruppen. Und beginnen tun diese Kleingruppen immer mit dem Gebet, wie Jesus uns das gelehrt hat, ja, hier in diesem Abschnitt. Das erste ist das Gebet. Wir haben da so eine Schulung mitgemacht bei uns im Verband und da haben wir einen Zettel bekommen, und das möchte ich euch heute auch einen mitgeben. Der Tobias und der Sabi werden gleich Zettel austeilen und wer braucht auch einen Stift dazu. Und ich gehe mit euch diesen Zettel nochmal durch. Und am Ende von diesem Zettel auf der Rückseite ist ein Feld drauf, wo ihr für ein oder zwei Menschen beten könnt. Also ich habe gemerkt, ich brauche das, dass ich das aufschreibe. Ja? Sonst geht es mir wieder wie Durcheinanderbringer. Ja? Ich vergesse das wieder und bete nicht treu für eine Person. Deswegen möchte ich euch einladen, euch auf dieses Experiment heute einzulassen. Wir schauen uns mal gleich den Zettel noch ein bisschen an. Ja? Genau, ihr könnt schon mal die nächste Präsentation. Gib mir mal noch einen. Ich habe nämlich wieder alle dir gegeben und mir keinen. Danke. Also auf dem Zettel steht erstens, bitte Gott, dass er die Person, für die du beten möchtest, vorbereitet und ihr Herz weich macht. Bitte Gott, dass er dein Herz weich macht und dir Liebe für diese Person schenkt. Wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, dann passieren zwei Dinge. Zum einen kann Gott oder wird Gott was in diesem Leben dieser Person bewirken. Und zum anderen möchte er auch in unserem Herzen was bewirken. Ja, das ist das Problem, was wir gerade hatten, dass wir manchmal gar nicht dieses Erbarmen haben für diese Person. Dass wir eigentlich denken, naja, die hat so viele Schwierigkeiten, die Person, manches hat sie sich selber eingebrockt. Wenn sie nicht so dummes Zeug gemacht hätte, dann wird es jetzt besser gehen oder so. Ja? Solche überheblichen Gedanken kommen da ganz schnell, zumindest auch in mein Herz. Und sich von Gott ein weiches Herz schenken zu lassen für diese Person, ihre Fehler zu entschuldigen und nicht ihr noch unter die Nase zu reiben, das ist das Erste, was wir brauchen. Wenn wir für andere Menschen beten, dann ist das Erste, dass Gott ihr Herz weich macht, das Herz von der anderen Person, und mein eigenes Herz weich macht, Erbarmen schenkt. Das Zweite, bete für den geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt. Wir hatten es ja gerade von Dämonen und bösen Mächten. Ich habe das sehr erklärend gesagt, aber natürlich stecken da auch in der unsichtbaren Welt Bindungen dahinter. Dass Gott die Ketten sprengt, die Person bindet, und dass Gott Hindernisse ausräumt. Bitte um Schutz und Sicherheit für diese Person. Also wenn Menschen nicht zum Glauben kommen können, ja, das erlebt man ja manchmal, da ist eine Offenheit da, aber irgendwie diesen Schritt können sie nicht gehen. Und manchmal sind sie auch in der unsichtbaren Welt gebunden. Gott ist aber ein Gott, der Ketten sprengt, der diese Bindungen lösen will. Und deswegen dürfen wir da auch gezielt hineinbeten in diese Situation, dass Gott in der unsichtbaren Welt Ketten sprengt, die diese Person noch binden. Und das Dritte, bitte Gott für Gelegenheiten, in denen Gott die Person mit dir und anderen Christen zusammenführt und Gespräche über Gott und die Welt schenkt. Bitte um eigene Kühnheit und Freimut, Gott zu bezeugen. Also das eine ist ja vielleicht Kontakt aufzubauen zu Menschen. Ja, hat man vielleicht sowieso schon in der Nachbarschaft immer wieder gute Gespräche am Gartenzaun oder was auch immer. Aber das andere ist ja manchmal dann auch wirklich den Zeitpunkt innerlich zu spüren, wann es dran ist, den Glauben sozusagen ins Gespräch zu bringen. Und das finde ich ja immer nochmal, da kann man auch dafür beten, dass Gott einem da eine offene Tür schenkt, dass Gott eine Möglichkeit schenkt, ungezwungen den Glauben ins Gespräch zu bringen. Nicht, dass dann doch wieder die Keule rausgeholt wird, mit der man Menschen erschlägt, sondern dass was deutlich wird von der Hoffnung, die in uns ist. Also Petrus schreibt es in seinem Petrusbrief, dass wir immer bereit sein sollen, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Und da gibt es immer wieder auch Gesprächsmöglichkeiten, wo Menschen vielleicht deprimiert sind und dann können wir bezeugen von der Hoffnung, die in uns ist. Also da dann auch offen zu sein und zu sagen, Herr, bitte schenk mir, dass ich diese Gelegenheit nicht verpasse, wo du mir die Gelegenheit sozusagen vor die Füße legst, wo ich was zu meinem Glauben sagen kann. Und das Vierte, bete für Heilungen, Zeichen und Wunder durch den Namen Jesu im Leben der Person. Das war ja gerade auch in unserem Predigtext, dass Gott Zeichen und Wunder tun möchte. Dass er, hier steht auch wieder der Begriff Zeichen, ja, dass Menschen durch eine übernatürliche Erfahrung in ihrem Leben zum Nachdenken und vielleicht auch zum Glauben kommen. Oft ist das, was Gott tut, ja, wo Menschen übernatürlich Gott erlebt haben, irgendwann Wunder eingetreten ist in ihrem Leben und dann haben sie angefangen, fragen zu werden und suchen zu werden, bis sie Gott gefunden haben. Deswegen dürfen wir auch gezielt dafür beten, dass Gott in dem Leben von diesem Menschen eingreift, dass er ein Wunder tut. Ich habe das ja schon mal gemacht hier mit dem Zettel für mich auch und da steht jemand drauf und da habe ich neulich ein Gespräch gehabt mit der Person und da habe ich gesagt, oh, habe es gerade so im Rücken und ich hab nichts gesagt, ja, ich habe die Person noch nicht so oft getroffen, aber ich habe eigentlich gedacht, ich bete dafür. Am nächsten Tag habe ich nochmal nachgefragt und da waren die Rückenschmerzen wieder weg. Also da wirklich auch zu erleben, dass Gott auch was bewirken will. Muss nicht immer so sein, aber kann so sein. Ich lade euch ein, ich habe jetzt ein bisschen über den Zettel referiert, es steht hinten drauf, es sind 2, 3 Felder, aber 3 würde ich schon eher nicht draufschreiben. Könnt ihr jemanden aus eurem Bekanntenkreis, Freunde, Kollegen da reinschreiben, wenn da jemand eingefallen ist, oder aus eurem Familienkreis, Familienangehörige. Schreibt mal Personen rein, die euch vielleicht gerade eingefallen ist. Vielleicht ist euch auch gerade noch niemand eingefallen, dann nehmt den Zettel mit heim, aber ich kenne es ja immer selber von mir, daheim liegt er dann irgendwo und dann macht man es nicht weiter. Vielleicht setzt die Möglichkeit, vielleicht hat euch Gott schon jemand gezeigt, an den ihr jetzt gerade denken musstet, den Namen da reinzuschreiben und dann einfach in der nächsten Zeit, nicht nur die nächsten 3 Tage, sondern längere Zeit für diese Person zu beten, im Gebet an ihr dran zu bleiben. Und ich glaube, dass Gott da was bewirkt, dass Gott, wenn wir beten für jemand, dass dann auch sich was verändert. Wie gesagt, in unserem Herzen, aber auch bei der Person. Und vielleicht, keine Ahnung, war heute Morgen nochmal auf eurer Homepage über Hauskreise, gibt es glaube ich auch welche, weiß ich, aber die standen zumindest nicht auf der Homepage. Aber Hauskreise sind ja auch immer so etwas Abgeschlossenes unter uns Christen. Vielleicht entsteht ja auch mal noch eine Kleingruppe, wo bewusst Christen andere einladen und dann mit ihnen über den Glauben reden. Also ich glaube, diese Gruppen sind auf Dauer sehr viel interessanter, weil man als Hauskreis ja schnell geneigt ist. Man kennt sich untereinander, man weiß schon die Meinung vom anderen. Wenn man mal 10 oder 20 Jahre als Hauskreis zusammen ist, dann hat einer mal gesagt in unserem Hauskreis in Uffenheim, na, da weiß ich eigentlich schon, bevor der Mund aufmacht, was der sagt. Also dann wird es langweilig, ja, im Hauskreis. Spätestens dann ist es vielleicht dran, neue Gruppen zu gründen, wo Leute dabei sind, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht ist es ein Anfang heute, wenn euch Gott es aufs Herz legt, auch mal so eine Gruppe zu gründen. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit, noch Stille und dann schließe ich mit einem Gebet ab. Herr, ich danke dir, dass du die Menschen anders wahrgenommen hast, als wir Menschen unsere Umgebung in der Regel wahrnehmen. Dass du einen Blick hattest voller Erbarmen auf die Menschen, dass du ihnen ins Herz geschaut hast, dass du gesehen hast, was hinter ihrer äußeren Fassade steckt. Ich danke dir, dass du jeden Menschen auf dieser Welt so siehst. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir manchmal uns von unseren weltlichen Maßstäben leiten lassen, die Menschen zu beurteilen. Ich bitte dich, dass du uns neuen Blick schenkst für die Menschen um uns herum, dass du uns einen Blick schenkst voller Erbarmen und Mitleid, voller Fürbitte, voller Ansiedenken, voller Für-Sie-Sein. Ich möchte dich einfach bitten, dass du die Person, die wir jetzt da hinten drauf geschrieben haben, dass wir an ihr dranbleiben können im Gebet und dass du da was bewirkst in ihrem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass das vielleicht ein Anfang ist, mehr Kontakt zu der Person aufzubauen. Bis hin zu dem, dass man sich mal trifft und austauscht beim Glas Wein oder Bier oder wie auch immer. Und dann mit der Person ins Gespräch kommt und auch dann über den Glauben ins Gespräch kommt. Ich danke dir, dass du uns den Blick öffnest, dass alle Menschen dich suchen und dich brauchen, auch wenn sie es äußerlich nicht zugeben. Aber zutiefst suchen sie nach einem, der die Macht hat, wo wir Spielball sind der Mächtigen dieser Welt. Dass sie suchen nach einem, der ihnen Orientierung gibt, wo unsere Welt so viel Orientierungslosigkeit bietet. Dass sie nach jemandem suchen, der ihre Not lindert. Danke, dass du all das tun möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du das auch im Leben dieser Person tust. So danke ich dir, dass du uns hinsendest in die Welt, dass du uns gebrauchen willst als deine Zeugen. Amen.